Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass er auch nicht geht, wenn er knapp verloren hat.
Ja.
Sondern dass er dann sagt, die Wahlen waren unfair. Alles, was er jetzt macht, die ständigen Vorschläge, die Wahlen zu verschieben, die Kritik an der Post und vieles an die Gewalt in Großstädten, die er ja manchmal mit dem Einsatz der Bundestruppen selber hervorruft, dient dazu, zu sagen, unter solchen Bedingungen kann man eigentlich keine fairen Wahlen abhalten.
Corona stellt alles auf den Kopf, auch das Banking. Massive Kreditrisiken, eine drohende Rezession und vielfach geschlossene Filialen. Was müssen Banken jetzt tun, um die Folgen der Krise auch langfristig zu managen? Diskutieren Sie mit den führenden Köpfen aus Politik, Banking und Tech und denken Sie Banking weiter. Vom 2. bis 4. September auf dem Handelsblatt Bankengipfel. Entweder live in Frankfurt oder digital im Stream. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder unter handelsblatt-bankengipfel.de.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder sitzt mir Sigmar Gabriel gegenüber und ich würde heute gerne mit ihm reden über die anstehende Präsidentenwahl in den USA am 3. November. Und hier ist meine erste These. Es treten zwei alte Männer gegeneinander, die ihre politische Zukunft hinter sich haben. Und die zweite These ist, es wird sich substanziell wenig ändern. Nämlich, wer tritt gegeneinander an? Wir haben dort Donald Trump, ungebildet, aber schlau. Nicht fleißig, aber schlagfertig. Auf der anderen Seite Joe Biden, fleißig und gebildet, aber kein guter Redner und oft vergesslich in Diskussionen hinsichtlich seiner Argumente. Ja, das ist die gegenwärtige Situation. Fast könnte man mit Tucholsky meinen, wenn Wahlen wirklich wichtig wären, wären sie längst verboten. Und deswegen auch meine These, an den zentralen Konflikten wird sich wenig ändern. Wir werden nach wie vor den Konflikt zwischen China und USA haben. Und die Politik inhaltlich der USA, die jetzt höflicher vorgetragen wird, wird sich auch substanziell kaum ändern. Was ist deine Ansicht?
Also erste Ausgangsthese, derjenige von den beiden, der gewinnt, der hat seine Zukunft noch vor sich.
In dem Alter?
Na klar, der ist Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja, gewiss.
Und das, egal wie alt er dann ist, dann hat er 4 Jahre vor sich. Und sollte Donald Trump nochmal gewählt werden, glaube ich, wird das die Vereinigten Staaten in noch größere Schwierigkeiten innerhalb ihres Landes führen, aber auch beispielsweise die NATO in Frage stellen und vieles andere mehr. Also das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied, wer von den beiden gewinnt. Der eine hat eine sehr destruktive Form vor Augen, wenn es um Partnerschaften, wenn es um Verabredungen in der Welt geht. Der denkt transaktional, ich gebe dir das, dann kriege ich von dir das. Der andere ist schon lange in der amerikanischen Politik. Das war auch ein bisschen das Problem bei der Convention der Demokraten. Also wenn Leute wie Jimmy Carter auftreten und sagen, ich habe schon mit Joe Biden zusammengearbeitet, dann sitzen natürlich da Leute und sagen, oh, da muss der ja verdammt alt sein. Aber er hat eben eine sehr genaue Vorstellung davon, dass Amerika letztlich seine Stärke daher gewinnt, dass es in der Lage ist, Allianzen zu schaffen. Er weiß, dass selbst ein Land von der Größe und der Stärke Amerikas im 21. Jahrhundert Verbündete braucht. Und deswegen wird er die Konflikte, die du, wie ich finde, zu Recht beschrieben hast und die nicht weg sind, Europa blickt anders auf China als die Vereinigten Staaten, die wird er anders angehen. Und er wird sie, wie seine Vorgänger auch, versuchen jedenfalls so zu lösen, dass dabei kein irreparabler Schaden für das transatlantische Verhältnis entsteht. Das, glaube ich, wird schon einer der ganz großen Unterschiede sein. Er hat erklärt, Biden, Tagesordnungspunkt Nummer 1 sei die Wiederherstellung eines vernünftigen und guten Verhältnisses zu Europa und zu Deutschland. Das ist schon ein großer Unterschied.
Gut, also glaubst du, dass also die Werteunion zwischen USA und Europa wieder revitalisiert wird. Also ich würde es mir wünschen, ich sehe es skeptisch, es wird bei America First bleiben.
Ich bin immer, das war es immer, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn bei uns so getan wird, als hätte es in der Vergangenheit gloriose Zeiten gegeben, wo nur die Werte eine Rolle gespielt hätten. In der Tat verbindet uns mehr als mit jeder anderen Region der Welt die Idee von Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechten. Aber natürlich gab es immer amerikanische Interessenpolitik. Es gibt ja diesen Begriff der sozusagen des American Exceptionalism, also der Außergewöhnlichkeit amerikanischer Politik, die Amerikaner für sich in Anspruch nehmen. Was wir tun, ist gut für uns, aber auch gut für die Welt. Das ist ja eine Vorstellung, die Amerika sehr geprägt hat. Und war es ja auch, aber es ist ganz häufig auch, denken wir an Vietnamkrieg, die Intervention in Chile, zuletzt der völkerrechtswidrige Krieg im Irak. Es hat ja auch richtig schwere Verletzungen dieser Werte gegeben. Amerikanische Politik war immer auch Interessenpolitik. Und ich glaube, man kommt mit dem Land auch besser klar, wenn man akzeptiert, dass amerikanische Interessen und europäische Interessen nicht zwangsläufig identisch sind.
Richtig,
und dass die gleiche Vorstellung vom Leben und von der Gesellschaft dazu führen kann, dass man tragfähige Kompromisse schließt. Aber zu glauben, es ginge nur um Werte oder sei uns nur um Werte gegangen, das stimmt ja auch alles nicht.
Gut, aber wir haben doch zwischen USA und China, das sind ja die beiden Antagonisten, zwei große Probleme. Einmal geht es um die technologische Vormachtstellung und die geopolitische Vormachtstellung. Und darauf wird sich, glaube ich, auch die Politik von beiden konzentrieren. Und ich weiß nicht, welche substanzielle Rolle Europa in diesem Jahr doch also welt- oder geopolitischen Konflikt spielen kann.
Wenn Europa wirtschaftlich und schwach bleibt und politisch zerstritten, dann wird es gar keine Rolle spielen. Dann werden die Amerikaner diesen Konflikt mit China alleine austragen und werden oft keine Rücksicht auf europäische Befindlichkeiten nehmen. Das gilt für beide Präsidenten und es gilt vor allen Dingen für die großen Parteien dort. Ein einiges Europa ist für Amerika natürlich was ganz anderes. Dann, und das glaube ich, ist die Strategie der Außenpolitiker, die Biden beraten. Es ist ja noch gar nicht so weit, dass Biden selbst seine Politik formuliert hat, sondern es gibt viele in seinem Umfeld. Dazu gehört zum Beispiel der frühere NATO-Botschafter Nick Burns, ein großer Freund der Deutschen, der frühere sicherheitspolitische Berater von Obama, die ihm natürlich raten, sieh zu, dass du ein gutes Verhältnis zu Europa bekommst, weil auch mit Blick auf China werden wir langfristig eher Erfolge haben, wenn sich die USA, Europa, Japan, Neuseeland, Australien, Südkorea gemeinschaftlich aufstellen. Nicht um China sozusagen zu bekämpfen, aber es jedenfalls zu verhindern, dass die Chinesen im internationalen Maßstab ihre Standards anderen aufdrücken. Aber wir sind ja schon dabei, dass wir so tun, als hätte Joe Biden gewonnen.
Ist doch noch gar nicht sicher, das ist völlig klar.
Ich wäre mal vorsichtig.
Ja.
Die deutschen Medien berichten viel über den Umfragevorsprung von Joe Biden in den nationalen Umfragen. Das stimmt, den gibt es, aber das ist gar nicht entscheidend. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es auf einige wenige Staaten ankommen wird, die berühmten Swing States, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen. Und da ist der Vorsprung von Joe Biden oftmals gar nicht so groß. Manchmal existiert er auch gar nicht. Und es wird wieder, glaube ich jedenfalls, ein knappes Wahlergebnis kommen. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn dieses knappe Wahlergebnis auf ein Land trifft, bei dem es immer größere Zweifel daran gibt, ob die Wahlen fair abgelaufen sind. Die Demokraten werfen, ich glaube zu Recht, dem jetzigen Präsidenten Trump vor, dass er zum Beispiel durch die Angriffe auf den US-Postservice die Briefwahl torpediert.
Ja, das soll sich ja jetzt etwas gelegt haben, aber ja.
Man wird sehen. Jedenfalls ist ja so, in Amerika wird ja am 3. November gewählt und jeder Brief, der den Poststempel 3. November trägt, zählt noch. Der geht manchmal eine Woche später erst ein. Was passiert eigentlich in der Woche, in der vielleicht die ausgezählten Stimmen eine Mehrheit für den einen ergeben, nach Ende der Auszählung der Briefwahl dann aber eine Mehrheit für den anderen da ist. Das aufgeheizte Klima zurzeit in den USA muss einem Sorgen machen, dass das Land in eine Verfassungskrise reinrutschen könnte. Und sag mal, wenn wir als Deutsche oder wenn die Italiener oder wenn die Franzosen eine Krise hätten, das wäre schon nicht so richtig gut für die Welt. Aber wenn die einzige wirkliche Supermacht auf Jahre hinweg ausfällt, weil sie miteinander im Clinch liegt und Außenpolitik nur ein Reflex ist, all dessen, was im Inland an Streit da ist, das wäre schon ein Problem.
Ja, und Trump würde ja sicher nicht, wie seinerzeit Hillary Clinton, einen Wahlausgang akzeptieren, wo man selbst die höhere Zahl der Stimmen bekommen hat, aber nur weniger Wahlmänner hat. Das ist natürlich auch ein gewisser Anachronismus. Es gilt ja dort, One Man, One Vote gibt es ja dort nicht.
Ja, ich finde, wir Deutschen sollten immer ein bisschen zurückhaltend sein, wenn wir andere Wahlsysteme kritisieren. Wir wissen es ja immer besonders gut. Ich meine, wir wissen dann, dass die amerikanischen Wahlen, die übrigens länger demokratisch sind, als wir in Deutschland demokratische Wahlen haben, dass die schlecht sind. Wir wissen, dass die britischen Wahlen schlecht sind, weil es ein Mehrheitssystem ist. Ich teile solche Kritiken nicht. Mhm. Jedes Land hat eine andere Verfassungstradition. Bei uns gibt es eben ein gemischtes Verhältniswahlrecht, Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Andere Staaten haben andere Wahlen. Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass er auch nicht geht, wenn er knapp verloren hat.
Ja.
Sondern dass er dann sagt, die Wahlen waren unfair. Alles, was er jetzt macht, die ständigen Vorschläge, die Wahlen zu verschieben, die Kritik an der Post und vieles an die Gewalt in Großstädten, die er ja manchmal mit dem Einsatz der Bundestruppen selber hervorruft, dient dazu zu sagen, unter solchen Bedingungen, Corona, Gewalt in den Städten, Post läuft nicht vernünftig, kann man eigentlich keine fairen Wahlen abhalten. Und deswegen ist das nach meinem Eindruck die Vorbereitung der Argumentation, warum er die Wahl nicht anerkennen will. Also das Land steht vor enormen Spannungen. Und Biden hat, glaube ich, einen großen Vorteil, wenn er wirklich gewinnt und wenn er so gewinnt, dass sich dem auch Trump nicht entziehen kann, dann hat er die Chance, die Gräben ein Stück zuzukippen, die in Amerika in den letzten Jahren noch größer geworden sind. Das ist, glaube ich, seine eigentliche Aufgabe.
Ja, aber ich möchte noch mal auf die Rolle Europas kommen, wo du herausgearbeitet hast, wenn Europa sich einigt, wird das alles besser. Wir haben ja die Situation, dass ja China, wie auch immer, eine auch ökonomisch oder die ökonomisch aufstrebende Macht ist. Kann sich Europa es dann eigentlich leisten, sich einseitig aufgrund der Werteunion an die USA zu binden?
Also erstmal auch da, die Europäer diskutieren noch gar nicht über Werte zurzeit.
Ja.
Sondern sie diskutieren über wirtschaftliche Interessen.
Ja.
Und sie sind in Teilen zurückhaltend.
Dann reden wir auch mal über wirtschaftliche Interessen.
Ja, und die wirtschaftlichen Interessen eines exportorientierten Landes wie Deutschland mit dem großen Anteil seiner Automobilindustrie in China sind natürlich andere als die wirtschaftlichen Interessen von anderen Ländern, die das zum Beispiel nicht haben. Auch andere als die der USA. Die Frage ist, kann man sich eigentlich mit den Vereinigten Staaten verständigen auf eine gemeinsame sozusagen Haltung gegenüber China in der WTO, die übrigens, egal wer Präsident ist, reformiert werden muss. Können wir uns mit Blick auf Afrika und One Belt, One Road, auf eine eigene Initiative, europäisch-amerikanisch für Afrika verständigen? Wie gehen wir mit den Nachbarstaaten um? Ich meine, Trump, eine der ersten Maßnahmen, die er gemacht hat, war das Kündigen des transpazifischen Handelsabkommens. Ehrlich gesagt, die Einzigen, die das gefreut hat, war China, weil die nämlich nicht dabei waren. Also für die wäre ein solches Abkommen schwieriger gewesen als für die USA und die Nachbarstaaten Chinas. Ich glaube, es gibt schon Korridore, mit denen man als Europäer mit einem anderen Präsidenten in den USA auch eine gemeinsame China-Politik entwickeln kann. Nur, wenn Europa nichts auf die Waagschale bringt, wenn wir politisch zerstritten sind, wenn wir nicht wissen, was wir mit dem Euro machen sollen, wenn wir wirtschaftlich nicht kräftig sind, wenn wir in der ganzen Digitalisierung hinterherhinken, dann werden sich Amerikaner fragen, na, was bringen die denn mit an Kraft?
Ja, und wenn wir europäische Länder der neuen Seidenstraße so anschließen, ist ja auch ein Problem, ja?
Zum Beispiel, dann werden amerikanische Politik sagen, das ist zwar nett mit den Europäern und irgendwie mögen wir die auch, aber die bringen keine Kraft in die Waagschale. Und natürlich wird auch ein amerikanischer Präsident Joe Biden den Europäern sagen, Leute, ich werde meine wirtschaftliche, aber auch meine militärische Macht in den Indo-Pazifik konzentrieren müssen. Das bedeutet Afrika, Nahe Osten, aber auch Europa. Wir werden dort weniger präsent sein. Wir werden nicht weg sein, aber wir werden weniger präsent sein. Ihr werdet einen Teil dieser Politik selbst tragen müssen. Genauso übrigens wie gegenüber der Ukraine oder gegenüber Belarus. Die Amerikaner werden nicht in eine militärische Auseinandersetzung in Europa einsteigen wegen solcher Fragen. Und dann ist die Frage, ist Europa dazu willens und in der Lage? Wir können nicht immer den Amerikanern alle möglichen Vorwürfe machen, wenn sie 10.000 Leute aus Deutschland abziehen, aber selbst nicht in der Lage sein, die Aufgaben zu übernehmen, die die Amerikaner in der Vergangenheit im Mittelmeerraum wahrgenommen haben.
Naja, aber USA hatte eigentlich unter sehr vielen Präsidenten doch einen, bei der Außenwirtschaftspolitik immer einen protektionistischen Touch. Und den wird auch Biden nicht ablegen.
I totally agree. Ja. Die Demokraten ja mehr als die Republikaner.
Ja, und deswegen, und gerade Deutschland ist ja das absolut zuwider.
Das ist absolut richtig. Übrigens, TTIP ist nicht nur in Deutschland, also das Freihandelsabkommen Europa, USA, nicht nur am deutschen Widerstand gescheitert. Bei uns gab es viele, die das nicht wollten, sondern in den entscheidenden Feldern, wo die Amerikaner hätten ihre Märkte öffnen müssen, zum Beispiel bei Landwirtschaft, zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen, waren sie dazu nicht bereit. Ja. Und ich glaube, dass gerade nach der Corona-Krise dieses Motto Our Jobs First, also zu gucken, was passiert im Land, Benachteiligung von, sagen wir mal, Importen, Abschotten nach außen, besondere Förderung der Produktion in Amerika, das wird unter Biden eher zunehmen als abnehmen.
Ja, aber das stützt ja eigentlich meine These, dass das dann eigentlich für Europa, was die wirtschaftlichen Belange angeht, letztlich irrelevant ist, wer die Wahl gewinnt. Außer im Wording.
Ja, also ob ich mit dem amerikanischen Präsidenten im Dauerkonflikt lege, ob der Handelskriege mit mir anzettelt, ob der die ganze Welt auf den Kopf stellt, ob er überall als sozusagen die internationalen Organisationen zerstört, ob er die NATO in Frage stellt, das ist ehrlich gesagt für Deutschland nun wirklich nicht egal. Man darf jetzt die wirtschaftliche, finde ich, die wirtschaftlichen Konflikte, die wir mit den USA haben werden, da würde ich dir zustimmen, die darf man jetzt auch nicht als sozusagen einzigen Orientierungspunkt nehmen. Du hast völlig recht, ökonomisch werden wir es mit einer Phase von, man kann das Protektionismus nennen, jedenfalls mit einer weniger offenen Wirtschafts- und Handelspolitik zu tun haben. Gleichzeitig werden wir jemanden haben, der bereit ist, im Klimaschutz zurückzukehren in das internationale Klimaschutzabkommen. Also wie oft im Leben, es wird manche Dinge einfacher machen und andere wird es schwieriger machen, wobei ich glaube, dass Trump beim Protektionismus genauso mitmachen wird, obwohl die Republikaner traditionell ja eher offen sind für Welthandel.
Ja, eine Frage zum Schluss würde ich dann doch noch stellen. Wird sich China und Russland, oder zunächst erst einmal Russland, ähnlich in den Wahlkampf einmischen, wie es offensichtlich bei der letzten Wahl zwischen Frau Clinton und Herrn Trump der Fall war? Werden wir auch in diesem Wahlkampf, wie gesagt, Interventionen von den beiden anderen großen Playern zu erwarten haben?
Ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass zumindest auf der Ebene Cyber und Falschmeldungen alle möglichen Trolls bei diesen Wahlen schon jetzt unterwegs sind. Das Problem ist, den obersten Troll, der sitzt im Weißen Haus. Also wir brauchen gar keinen, der Blödsinn im Internet verbreitet und Kampagnen führt. Wir haben einen, der das macht. Und ich mache mal eine Wette. Im Oktober wird Donald Trump, und zwar ganz egal, ob es stimmt oder nicht, erklären, dass er einen Impfstoff gegen Corona gefunden hat. Ich bin relativ sicher, dass wir vor der Wahl eine solche Nachricht erfahren werden, auch wenn sie nicht stimmen.
Dass also, er den gefunden hat.
Er wahrscheinlich persönlich, ja, aber jedenfalls unter seiner Führung. Und das heißt, was immer da stattfindet, der amerikanische Wahlkampf ist jetzt schon geprägt von viel Unwahrheit, von Beleidigungen. Und was er ja versucht ist, so ein bisschen Joe Biden darzustellen als netten Kerl, nice guy, aber eigentlich ist er viel zu schwach, um zu regieren. Der ist alt und der ist krank. Ja. In Wahrheit ist er eine Puppe für die Linksaußen, für die Kommunisten.
Ja, genau. Das wird denn diese These nicht verfangen?
Also er hat einen klugen Schachzug gemacht, indem er Kamala Harris als Vizepräsidentin benannt hat. Denn die ist unter den linken Demokraten nicht besonders beliebt, weil sie eher sozusagen im Zentrum oder auf der konservativen Seite der Demokraten steht. Sie hat einen unglaublich interessanten Hintergrund, persönlichen Hintergrund.
Als Staatsanwältin hat sie farbige wegen lächerlicher Heroindelikte in den Knast geschickt.
Sie ist Law and Order. Also da kann ihr ihm, das versucht Trump ja auch. Er versucht ja in den demokratischen Städten das Chaos zu beschreiben, das wird man ihr wohl schwerlich vorhalten können. Deswegen ist die Wahl von Kamala Harris
genialisch.
Hätte er die Linke Elizabeth Warren genommen, wo die Parteimitglieder der Demokraten gejubelt hätten, dann wäre die Rechnung von Trump aufgegangen. Dann hätte er sagen können, guck mal, eigentlich hat der gar nichts zu sagen. Dahinter sind sozusagen die Kommunisten am Werk. Wobei man ja immer wissen muss, dass ein liberaler Konservativer aus Deutschland würde für die Republikaner in den USA schon als linksradikal gelten. Also die Verhältnisse dort sind immer noch mal anders. Da bist du schon Kommunist, wenn du für eine Krankenversicherung bist. Aber die Kamala Harris, glaube ich, war eine exzellente Wahl, um auch zu zeigen, hier ist eine starke Frau, Recht und Ordnung, viel Erfahrung, steht in der Mitte der Gesellschaft. Also das, glaube ich, war ein sehr gutes Signal.
Ja, und sie hat ihn ja aber, Herrn Biden ja im Vorwahlkampf ziemlich hart attackiert. Insofern war das, würde ich sagen, bislang die beste Entscheidung, die Biden getroffen hat. Das ist meines Erachtens, und wenn er denn die Wahl gewinnen würde, gehe ich davon aus, dass dann wir bei der nächsten Wahl die erste amerikanische Präsidentin sehen würden. Das ist für mich.
Vorweg würde ich mal sagen, die erste Präsidentschaftskandidatin.
Tin zumindest.
Farbige, noch nicht gewählt.
Ja.
Aber es wird jedenfalls, werden jetzt spannende Wochen mit Blick auf die USA.
Ja, das heißt, we are still confused, but on a higher level. Lassen wir überraschen. Also die Wahl ist noch nicht gelaufen und du bist der Ansicht, wird sehr, sehr viel rationaler und komfortabler für Europa, falls Biden gewinnt, was ich mir auch wünsche, im Vergleich zu einem Sieg von Trump. Und da bin ich etwas skeptisch, weil, glaube ich, die Verhältnisse und die Konflikte werden natürlich auch Biden nicht in Ruhe lassen. Und Amerika hat massive Probleme und man wird erst die innenpolitischen Probleme dort lösen müssen und sich dann der Außenpolitik widmen. Und das wird eine Zeit lang dauern, meiner Ansicht nach. Aber du sollst das letzte Wort haben.
Ja, ich würde dem gar nicht widersprechen wollen. Die amerikanische Außenpolitik interessiert natürlich nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Ja. Das ist in Deutschland ja nicht anders. Es werden ja keine Wahlen in der Außenpolitik gewonnen. Wir schauen nur jetzt von außen so sehr auf die USA, weil es für uns und für die Welt eine große Bedeutung hat, ob da jemand sitzt, dessen oberstes Ziel ist, die Welt in Unordnung zu bringen, oder jemand, der wieder an die Verlässlichkeit internationaler Verabredungen glaubt. Das, glaube ich, ist der Unterschied.
Ich hoffe, du wirst recht behalten. Vielen herzlichen Dank.
Alles Gute.
Tschüss.
Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak.
Und ich bin Mary Abdelaziz Ditso. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today finden Sie ab dem 17. August auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Börsentäglich kurz vorm Feierabend.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.